Und das ist das Regionaljournal Graubünden. Reiche Ausländer in die Berge locken. Die Idee kommt in Graubünden nicht nur gut an. Der Bär sorgt im Buschlaf immer noch für Aufregung. Gewisse Schafbauern langen es. Und Gemeinde St. Moritz will drahtloses Internet im Dorf. Nächstes Jahr soll es losgehen. Das Wetter, es wird kühler und nass. Am Mikrofon der Silvio Lichti. Der Ständerat will reichen Ausländer den roten Teppich ausrollen. Mit verschiedenen Massnahmen sollen sie ins Berggebiet gelockt werden, um dort zu wohnen und ihr Geld auszugeben. Reiche als Wirtschaftsmotor. In Graubünden kommt die Idee nicht überall gut an. Stefanie Hablitzel.
Die Angst, dass Zweitwohnungsinitiativen nicht nur das Bauen von Ferienwohnungen verhindern, sondern auch einen Haufen Jobs vernichtet, ist in Graubünden gross. Fromme Idee aus Bern ist darum zum Beispiel der Bündner BDP-Präsident Jan-Domenic Parolini. Reiche Ausländer in die Berge holen, warum nicht?
Das ist jetzt einmal ein kreativer Ansatz. Ob es wirklich der Weisheit letzter Schluss sein wird oder nicht, wird man sehen.
Reiche Ausländer in die Berge locken. Die Idee hat der Ständerat Paul Niederberger aus dem Kanton Nidwalden gehabt. Auch Leute, die nicht aus der EU kommen, sollen einfacher in die Schweiz wohnen kommen. Die Idee dahinter, die Millionären und Milliardäre von dieser Welt sollen dann ihr Geld hier ausgeben.
Ja, ich erwarte sich von dieser Massnahme, von dieser Idee, dass die Leute eben auch das Geld wieder umsetzen. Das heisst, investieren und konsumieren. Und zum Teil als Mäzen auftreten für gemeinnützige Organisationen oder auch investieren als Mäzen in Tourismusinvestitionen.
Wer sein Geld in einem Bergkanton grosszügiges wo investiert, der soll dann bei den Steuern auch wieder abziehen können. Genauso wie das heute Firmen schon können. Der BDP-Präsident Jan-Domenic Parolini ist auch Gemeindepräsident vom Unterengadiner Dorf Schkuhl und hat so seine Erfahrungen mit reichen Ausländern. So Anreize können die funktionieren, das zeigt die Pauschalbesteuerung, die Leute ins Engadin gebracht hat.
Die sind dann auch in der Regel bereit, einiges Geld springen zu lassen und sich auch im Bereich vom Mäzenentum sich zu engagieren. Und da sage ich mir, wieso nicht? Das sind sicher willkommene neue Einwohner für unsere Regionen.
Neben den Steuern hat der Ständerat Paul Niederberger auch noch einen zweiten Vorschlag in den Hut geworfen. Reiche Ausländer sollen schneller zu einer Niederlassungsbewilligung kommen und einbürgern könnte man die auch schneller. Da damit gerade gar nichts anfangen, kann der Bündner SP-Präsident Jan Pult.
Von diesem Vorschlag halte ich gar nichts, auf Deutsch gesagt. Und die Idee, dass das Glück vom Berggebiet in Zukunft darin bestehen würde, dass wir eine Zweiklassengesellschaft schaffen, nämlich einerseits die Superreichen aus der ganzen Welt, die dann eigentlich alles bestimmen können und dann noch ein paar einheimische Knechte, die denen zudienen können, ist nicht eine Idee, die für ein demokratisches Land wie die Schweiz geeignet ist.
Das Problem der Zweiklassengesellschaft hat auch schon der Bundesrat angesprochen, wo übrigens gegen die Vorschläge ist. Die einen würden mit Geld schneller zum roten Pass kommen als die mit weniger. Und das sei gegen die Verfassung. Das Geschäft geht jetzt an den Nationalrat und falls es dort auch grünes Licht gibt, muss der Bundesrat aus diesen Ideen konkrete Vorschläge ausschaffen.
Die Gemeinde St. Moritz will schon bald drahtloses Internet anbieten. In der Fußgängerzone, auf dem Bahnhofsareal und im Zentrum von St. Moritz Bad sollen die Leute im Internet surfen können. Wie teuer das Ganze kommt, ist noch offen. Installieren will die Gemeinde das Netz nächstes Jahr. Der ehemalige Flimser Gemeindepräsident Adrian Steiger will es nochmal wissen. Er kandidiert im Herbst für das Gemeindepräsidium, das teilt der 58-Jährige heute mit. Der Parteilose ist vor 3 Jahren schon mal angetreten, ist dann aber nicht gewählt worden. Der jetzige Gemeindepräsident Thomas Ragetli tritt bei den nächsten Wahlen nicht mehr an. Vor 2 Wochen sind bei Brusio 2 Frauen überfallen worden. Die Polizei ist in dem Fall jetzt einen Schritt weiter gekommen. Ein Verdächtiger ist schon einen Tag nach dem Raub verhaftet worden. 2 weitere junge Männer hat die Polizei dann gestern Abend in Italien verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, eine 93-jährige Frau und deren ihre Putzfrau überfallen zu haben. Einer der Männer sei der Lebenspartner der Putzfrau. Welche Rolle sie gespielt hat, klärt die Polizei noch ab. Im Buschlaf macht der Bär Angst. Seit 2 Monaten ist der M13 immer wieder im Tal unterwegs, reisst Schäf und zuletzt sogar ein Esel. Ein paar Buschlaferbauern langen es jetzt. Sie lassen sich in der Boulevardzeitung Blick als Bärentöter porträtieren. Böser Bär, arme Buschlafer, Stefanie Hablützel, zur Geschichte hinter der Geschichte.
Grauer Himmel, eine düstere Berglandschaft, saftig grüne Wiese. Drei Männer mit Jägerhut schauen entschieden, das Gewehr parat. Der Diego Cortesi, 50, hat den Finger am Abzug. Darunter leuchtet in grossen weissen Buchstaben die Buschlafer Bärentöter. Blick, Seite 1. Der Blick Bärentöter Diego Cortesi ist an dem Morgen bei den Kühen draussen auf der Weide unterwegs. Nein, lacht er, das Gewehr hat er nicht dabei. Und klar, das Foto für den Blick hat man gestellt. Aber jetzt lang ist, das Fass sei voll, der Bär wirklich ein Problem, auch wenn die Experten etwas anderes behaupten.
Tutti possono dire anche chi protegge l'orso che fa niente, però la problematica c'è.
Der Bär hat im Buschlaf den Sommer über 20 Schafe gerissen. Vor Herden vom Diego Cortesi hat es zwei verwünscht. Ja, das ist wenig, gibt der Bauer zu. Das grosse Problem für ihn sei, mit dem Bär im Tal können die Bauern die Schafherden nicht mehr allein auf die Alp hochlassen.
Il grande problema appunto che se avviene l'orso dobbiamo cambiare il sistema di pascolazione che per noi non funziona perché non abbiamo i belli alpi da poter mettere un pastore con un gregge di 1000 pecore così è impossibile nella nostra zona.
Wieso also nicht ein Schafhirt mit einer grösseren Herde oder Hirtenschutzhund? Geht nicht, ist der Bauer Diego Cortesi überzeugt. Das haben versucht, den Sommer zeigt, das Glänzen ist schlicht und einfach zu steil. Das müssen die auch die Experten in den Büros realisieren. Der Bauer fühlt sich unverstanden von den Fachleuten, zum Beispiel vom Bündner Jagdinspektor Georg Brosi. Er sagt an dem Morgen, man müsse im Buschlaf halt die Schafe behirten und das auch wollen.
Ja, der grösste Teil von diesen Schafen im Buschlaf war nicht behirtet gewesen, ist lang eigentlich einfach in die Bergzone hineingelassen worden. Wo der Bär dann einmal da war, hat man versucht, Herdenschutzhunde zu organisieren. Das hat auch funktioniert. Das hat natürlich eine Weile gedauert, bis das nachher auch tatsächlich im Feld draussen installiert war.
Und der Georg Bros ist überzeugt, Herdenschutzhunde gehen auch im steilen Gelände. Aber was ist mit der Angst im Tal? Zum Beispiel mit den Familien, die sich nicht mehr auf die Maiensäße trauen.
Ja, ich glaube, das ist eine übertriebene Reaktion. Sobald sie dann wieder auf ihre Maiensäße raufgehen und nachher wochenlang nichts von einem Bär sehen, nicht einmal eine Spur von einem Bär sehen, dann merken sie dann, dass das Problem eigentlich nicht so gewaltig ist und dass das, vor allem wenn man es auch mit einem grösseren Rahmen betrachtet, und der Bär kommt ja eigentlich aus dem Süden, aus Italien, wo sie je und je mit Bären zusammenleben, und dort gehen sie auch auf ihre Maiensäße.
Es braucht Zeit, es braucht Erfahrung mit dem Bär, meint der Bündner Jagdinspektor. Und vor allem muss man das Tal bärensicher machen. Also keine offenen Abfallkübel, Zäune ums Bienenhäusli, Hirtenschutzhunde. Und dann kann auch der M13 im Tal zuhause sein. Zurück im Buschlaf macht der Gemeindepräsident, der Alessandro della Vedova, ein grosses Fragezeichen da dahinter.
Unsere Berge sind bis ganz oben bewohnt. Darum gewisse Fragen zeigen kann ich mich schon und will ich auch stellen. Antwort habe ich nicht im Moment. Was ich aber kann sagen kann, dass die Bevölkerung hat schon Angst.
Sie hat Angst. Was passiert, wenn plötzlich der Bär hinter dem nächsten Baum führen kommt? Wie reagiert er denn? Läuft er wirklich weg? So wie das all die Bärenspezialisten behaupten. Der Alessandro della Vedova ärgert es, dass die Nationalpolitik zu Bern das Raubtier unter Schutz gestellt hat und dass er es jetzt ausbaden muss.
Das ist vielleicht ein bisschen provokativ gesagt, aber am Schluss sind wir Behörden vor Ort mit Problemen konfrontiert. Und das muss auch berücksichtigt werden, von mir aus gesehen.
Was sagt also der Buschlafer Gemeindepräsident zum Zeitungsartikel im Boulevardblatt, dem Aufschrei aus seinem Tal? Der Alessandro della Vedova seufzt.
Das kann ich sicher nicht unterstützen. Das spricht nicht für uns. Die Buschlafer sind nicht so.
Die Buschlafer töten die doch nicht einfach so Bären. Überhaupt sagt das gegen das Gesetz. Der Alessandro della Vedova wartet jetzt auf die nächste Sitzung vom Kantonsparlament, wo er Grossrat ist, um dort den Bär zu thematisieren. Und wahrscheinlich ist er dann auch froh, wenn der Schnee kommt und damit der Winterschlaf vom Bär M13.
Es wird jetzt gerade 20 vor 6, Sie hören das Regionaljournal hier auf Mainz. Kantonalbanken, die leben in einem zwiespältigen Verhältnis zur Politik. Auf der einen Seite punkten sie bei den Kunden wegen der Staatsgarantie, auf der anderen Seite reden die Regierungen bei den Kantonalbanken mit, obwohl die in einem privatwirtschaftlichen Umfeld geschäften. Der Spagat zeigt sich jetzt wieder, die Löhne der KB-Chefs werden in Ostschweiz zum Politikum. Die Chefs sollen in Glarus, St. Gallen und im Thurgau weniger verdienen, fordern nämlich Vorstösse in den Parlament. Wie berechtigt sind die Forderungen? Der Thomas Zuberbühler berichtet.
Angefangen hat alles im Aargau. Dort hat das Parlament dem Kantonalbankchef nach einem SVP-Vorstoss mit überraschender Mehrheit saftig den Lohn gekürzt, um rund ein Drittel auf 600'000 Franken. Angespornt von dem Entscheid passiert jetzt gleich in der Ostschweiz. Aber Kantonalbankpräsidenten wehren sich dagegen, dass die Politik sich in bankinterne Angelegenheiten mischt. Zum Beispiel der René Bock, Präsident der Thurgauer Kantonalbank.
Die wichtigste Aufgabe vom Bankrat ist, die richtigen, die besten Leute für Geschäftsleitung nominieren und zu wählen. Und wenn man jetzt von einer dritten Seite her gesetzlich würde, uns beschränken in der Möglichkeit von der Auswahl, dann ist es sehr schwierig für uns, die Funktion wirklich konsequent abzunehmen.
Die besorgten Politiker haben aber das Gefühl, dass der Bankrat eben genau diese Konsequenz vermissen lässt. Die Bank zahlt zu hohe Löhne für das, was die Chefs leisten. Und verglichen mit den Gewinnen, die auch wegen der Finanzkrise deutlich zurück sind in den letzten Jahren, sei ein Jahreslohn von zwischen der halben bis über 1 Million Franken einfach zu viel. Vor allem, wenn der Lohn über die letzten Jahre trotz Gewinnrückgang gleich geblieben ist. Zum Beispiel die 1,1 Millionen Franken, die der Chef von der St. Galler Kantonalbank überkommt. Der Franz-Peter Rösch, Verwaltungsrat als Präsident rechtfertigt diese Summe.
Wir zahlen nicht zum Vergnügen die Löhne, weil sie so hoch sind, sondern wir schauen auf den Markt geboten, um so einen Mann zu wünschen. Und sie haben lieber, ehrlicherweise, lieber einen CEO, der viel verdient und dafür sehr tüchtig ist und sehr leistungsfähig ist.
Die Branche verlangt es, dass die Chefs so viel verdienen, das hört man auch von den anderen Kantonalbankpräsidenten. Dazu käme, dass Politiker fälschlicherweise einen Zusammenhang generieren zwischen dem Reingewinn oder dem Aktienkurs der Bank zum Lohn vom Bankenchef. Nur weil die Bank weniger verdient hat, heisst also nicht, dass der Chef auch weniger im Portemonnaie müsse haben. Der Lohn basiert nämlich, das sieht man in den Geschäftsberichten, nur zum Teil auf der Gewinnentwicklung. Vielmehr zählt ein fixes Salär plus ein variables Salär. Und in dem variablen Teil spielen auch Kennzahlen, zum Beispiel wie viel Kundengelder die Bank neu gewonnen hat oder wie viele Hypotheken die Banken können vergeben. So variable und gewinnfremde Lohnteile sagen auch gut, sagt Urs Klingler, Experte für Vergütungsfragen von der Hochschule für Wirtschaft in Zürich.
Es gibt einen grundlegenden Fehler, und zwar hat man lange Zeit eigentlich gedacht, dass immer das Firmenergebnis direkt abhängig ist vom Management, von der Leistung vom Management. Und wir wissen heute, dass eigentlich die Einflüsse von der Wirtschaftskrise, Eurokrise etc. die Leistung vom Management auch negativ beeinflussen können. Da können sie nicht wirklich etwas dafür.
Gute Leute kosten also gutes Geld. Wer da im Vergleich zu den Branchenkollegen Sparri hat einen Wettbewerbsnachteil, glaubt auch Martin Lüttenegger, Verwaltungsratspräsident der Glarner Kantonalbank. Und er begründet seine Aussage mit der jüngsten Vergangenheit der Glarner Kantonalbank, die ja kurz vor dem Kollaps gestanden ist.
In dieser Situation, wo die Bank war, da haben auch fast nichts mehr richtig funktioniert auf dieser Bank, auch interne Prozesse nicht. Da sind wir angewiesen gewesen, dass wir Top-Leute haben können anstellen.
Und wenn man die Löhne der Kantonalbanken vergleicht mit anderen ähnlich grossen Banken, dann zeigt sich, dass die Löhne, die die Kantonalbanken ihren Chefs zahlen, im Durchschnitt liegen. Auch im Vergleich zu Dienstleistungs- oder Industriebetrieb ist die Vergütung nicht auffallend hoch. Für den Martin Lüttenegger ist darum klar, die Kantonalbanken müssen jetzt den Kopf anheben für Lohnexzesse von internationalen Grossbetrieben.
Politiker wollen verständlicherweise etwas machen. Aber ihr Handlungsspielraum ist natürlich eingeschränkt auf allenfalls ihr Staatsinstitut, das die Kantonalbank darstellt. Aber Kantonalbanken sind eigentlich nicht die, die mit Lohnexzessen in der Vergangenheit glänzt haben, sondern sie sind eigentlich bekannt durch eine moderate Lohnentwicklung.
Trotzdem, ganz abwegig und populistisch sei die Diskussion um die Gehälter der Kantonalbanken nicht, sagt Norbert Thurm, emeritierter Professor für Organisation und Personal an der Uni Bern. Vor allem bei den Kantonalbankchefen, die in Unternehmen arbeiten, die mit der Staatsgarantie punkten.
Und wenn es dann sogar noch so etwas gibt wie eine Staatsgarantie, dann haben die entsprechenden Personen auch kein riesiges persönliches Haftungsrisiko. Ja? Das heißt, die Verantwortung ist auch nicht unendlich. Ja?
Die Debatte über die Kälter dürfe aber nicht vom Neid treiben sein, sondern der Bürger müsse aufgeklärt werden über die Leistungen, die ein Kantonalbankchef breche, ob der Lohn marktgerecht sei und ob sich die Bank den Lohn überhaupt leisten können. Auf keinen Fall dürfen wir aber den Lohn mit dem von einem Regierungsrat vergleichen, so wie das jetzt in vielen Kantonen gemacht wird, findet Norbert Thom. Erstens hätte so ein Regierungsrat ganz andere Regelungen für die Pension und zweitens, und noch fast wichtiger, hätte ein Regierungsrat das Parlament, das ihm das Budget genehmige und das Stimmvolk, das für ihn wichtige Entscheidfälle. Wenn die Politik Einfluss nehmen auf die Gehälter der Kantonalbankchefs, dann ist eine Lohnobergrenze, die in Relation steht zu einem Regierungsratsgehalt, nicht der richtige Weg. Sowohl für die Kantonalbankpräsidenten nicht, wie auch für die Lohnexperten nicht, wie der Urs Klingler. Vielmehr müsse der Kanton als Aktionär oder alleiniger Inhaber von der Kantonalbank halt indirekt Einfluss nehmen auf die Lohnpolitik.
Der Bankrat ist befugt und ist auch autorisiert, das zu entscheiden. Und wenn die Aktionäre finden, der Bankrat macht das nicht gut, dann müsste man über einen Bankrat versuchen, Einfluss zu nehmen oder über Verwaltungsratsmitglieder, aber nicht von der Seite von der Politik.
Weil höhere Löhne von Staatsangestellten aber politisch ein gefundenes Fressen sind, dürfte die Diskussion um die Gehälter der Kantonalbankchefs in den regionalen Parlamenten auch in Zukunft noch zu reden geben.
Im Kanton Appenzell-Innerrhoden gibt es einen Schlagabtausch, ausgetragen über offene Briefe zwischen der SP und dem Landesmann Daniel Fessler. Das Thema: die Frauenquote im Kanton. Die Schuld ist der Zürcher Grünliberal Martin Bäumle mit seinen Äußerungen im Nationalrat über die Aarhus-Konvention zu Umweltfragen. Sie sehen keinen Zusammenhang, mal, den gibt es tatsächlich. Die Maria Lorenzetti zeigt ihnen mit einem Augenzwinkern ihre nächste Geschichte.
Es war so. Vor bald zwei Wochen hat der Nationalrat die Aarhus-Konvention behandelt. Es geht dabei um ein internationales Übereinkommen über das Recht der Bevölkerung auf Umweltinformationen. Keine Zeitung hat darüber berichtet, außer die NZZ und der Appenzeller Volksfreund. Aber das ist dann die zweite Geschichte. Zuerst kommt die Aarhus-Konvention und der Martin Bäumli. Er findet die Konvention im Gegensatz zum Kanton Appenzell-Innerrhoden nämlich gut. Und das hat er dazu im Nationalrat gesagt.
Wir hatten einen Kanton, der abgelehnt hat, Appenzell-Innerrhoden. Alle anderen Kantone haben zugestimmt. Ich gehe davon aus, dass dieser Kanton heute noch das Frauenstimmrecht ablehnen würde, wenn er das tun dürfte. Das Bundesgericht hat glücklicherweise anders entschieden.
Jetzt hat die Aarhus-Konvention natürlich gerade gar nichts mit Frauenstimmrecht zu tun. Aber gemeint hat Martin Bäumle mit seinem Seitenhieb natürlich etwas anderes. Nämlich: was soll's, wenn die Innerrhoder die Konvention ablehnen? Die sind ja sowieso rückständig und gegen alles Mögliche. Etwa so wird Martin Bäumle das gemeint haben. Der Innerrhoder Landammann Daniel Fessler hat sich zuerst müssen fassen, ist dann aber ein paar Worte später führen und hat kontert.
Herr Bäumle, ich sage Ihnen in meiner Funktion als Nationalrat und als Landammann des Kantons Appenzell-Innerrhoden, diese Feststellung von Ihnen ist deplatziert. Wir haben seit über 20 Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem Frauenstimmrecht. Wir haben zum Teil überdurchschnittliche Quoten von Frauen in den Gremien. Und ich toleriere solche Äußerungen gegen unseren Kanton nicht.
Gemeint war es natürlich umfassender als die Frauenquote. Nämlich, wir sind im Fall überhaupt nicht rückständig. Etwa so. Jedenfalls, der Applaus hat Daniel Fessler gestärkt und Martin Bäumle ein paar Geschäfte lang verunsichert. Bei der Debatte über das Atomendlager hat Martin Bäumle dann einen Rückzieher gemacht.
Frau Vizepräsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Fessler, ich möchte mich zuerst in aller Form beim Kanton Appenzell und auch bei dir, Daniel, entschuldigen für meine vorher als Spass gedachte Aussage zum Frauenstimmrecht im Kanton Appenzell. Nun zum Geschäft.
Auch da die Übersetzung: okay, sorry, gell, aber tue jetzt nicht so. Trotzdem erledigt. Jedenfalls ist in den Debatten an dem 13. September nichts mehr gekommen. Aber, und jetzt kommt der Appenzeller Volksfreund ins Spiel, der Appenzeller Volksfreund hat ein bisschen über die Aarhus-Konvention berichtet, aber vor allem darüber, wie der Landammann eher vom Kanton verteidigt hat. Mit Protokollauszug und allem drum und dran. Worauf, und jetzt geht die andere Geschichte los, worauf also die SP Innerrhoden auf den Plan kommt. Doch, es gibt neuerdings ein Innerrhoder SP. Die SP hat also den Volksfreund gelesen, den Teil über die Aarhus-Konvention übersprungen, dafür den Staatskalender auf- und runter auszählt, hat alle Gremien angeschaut, bis hin zum Kirchenrat, Schlatt, Hasle und Wil und gefunden, dass die Innerroder Frauenquote gar nicht wirklich überdurchschnittlich sei. Und im offenen Brief an Daniel Fessler hat die SP geschrieben:
Solche Zahlen sprechen Bände, illustrieren aber nicht ihre Aussagen. Da besteht Klärungsbedarf.
Worauf der Daniel Fessler jetzt heute seinerseits mit einem offenen Brief kontert. Er hat unterdessen alle Ostschweizer Kantone angeschaut, dazu noch die Innerschweizer, weil die ja noch ähnlich sind. Und wenn wir alles richtig mitgerechnet haben, dann bleibt unter dem Strich die Aussage, mal, Innerrhoden ist doch ein bisschen besser. 3, so viel Prozent besser etwa. Der Landammer schließt dann aber trotzdem mit der säuerlichen Bemerkung an die SP.
Die von Ihnen gewählte Art, sich mit offenen Briefen an Amtsträger zu wenden, um sich damit zu profilieren oder ständigen Wahlkampf zu betreiben, ist für Innerrhoden neu.
Und weiter?
Ich selber habe nicht die Absicht, diese Politkultur mit weiteren Antworten auf offene Briefe zu unterstützen.
Was trotz allem nicht nach Schlusspunkt unter die Geschichte tönt. Und wir, nachdem wir das hin und her aufgeschafft haben, wollen nur noch eins sagen. Hätten Sie doch geschwiegen, Herr Bäumli.
Maria Lorenzetti über Frauenquoten, offene Briefe und reuige Politiker. Das ist das Regionaljournal Graubünden hier auf DRS 1. Es ist gerade 5 vor 6. Das Wetter, das hat der Thomas Kleiber heute von SF Meteo.
Heute Nacht kann es überall regnen, lokal kann gewittern und das Chur kühlt auf etwa 9 Grad ab. Morgen ist es häufig bewölkt, am ehesten mal länger die Sonne sieht man in der Herrschaft und es kann dann auch lokal wieder regnen, speziell am Nachmittag und am Abend. Die Temperaturen liegen morgen Nachmittag in Chur bei etwa 18 Grad, in Thusis bei 16, in St. Moritz und Zedrun bei 12 und in Rosen bei 10 Grad. Am Freitag ist es wahrscheinlich zuerst noch lokal bewölkt, sonst aber scheint häufig die Sonne und es ist wieder ein bisschen milder. In Chur gibt es am Nachmittag etwa 20 Grad und im Oberengadin etwa 15 Grad.
Zu den Meldungen vom Tag. Reiche Ausländer in die Berge locken, das will der Ständerat. Millionäre und Milliardäre sollen dann hier ihr Geld ausgeben. So soll wenigstens ein Teil der negativen Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative aufgefangen werden. In Graubünden kommt die Idee nicht nur gut an. Der Präsident der Bündner SP, Jon Pult, hält gar nichts davon. Für den Präsident der BDP, Jon Domenic Parolini, ist die Idee mindestens eine Überlegung wert. Der Bär, der sorgt im Buschlaf immer noch für Aufregung. Schafbauern haben heute im Blick droht, das Tier zu verschiessen. Bis jetzt hat der Bär mehr als 20 Schafe und einen Esel gerissen. Beim Kanton setzt man auf die Information der Leute vor Ort. Der Gemeindepräsident von Buschlaf fühlt sich allerdings ein bisschen allein gelassen. Er will nächstens Antworten von der Bündner Regierung, wie sie sich das mit dem Bär im Buschlaf weiter vorstellt. Die Gemeinde St. Moritz, die will schon bald im Ort drahtloses Internet anbieten. In der Fußgängerzone, auf dem Bahnhofsareal und im Zentrum von St. Moritz Bad sollen die Leute im Internet surfen können. Wie teuer das ganze kommt, ist noch offen. Installieren will die Gemeinde das Netz, aber schon nächstes Jahr. Und das ist es gewesen. Für heute vom Regionaljournal Graubünden. Am Mikrofon verabschiedet sich der Silvio Liechti. Das Regionaljournal, das gibt es auch rund um die Tour im Internet. Alle Meldungen, Beiträge und Hintergründe unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.